Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, bei euch zu sein heute Morgen. Und es soll um Hoffnung gehen, als Hoffnungsträger leben, Hoffnungsträger sein. Ich weiß nicht, wann habt ihr das letzte Mal in eurem Leben so ein bisschen was Verrücktes gemacht? So ein bisschen was Verrücktes. Das war so, so gedacht, ich steige heute so ein. Mein Vater hat mit mir, als ich jung war, ab und zu was Verrücktes gemacht. Und das erzähle ich heute davon. Der hat mal gesagt, heute stehen wir auf und wir laufen, also wir wandern, bis wir nicht mehr können. Und dann sind wir über 70 Kilometer gelaufen. Und dann habe ich gedacht, weil das mein Vater mit mir so toll gemacht hat, das mache ich mit meinem Sohn auch, als er so im Teenie-Alter war, man muss ja die jungen Männer ab und zu mal rausfordern. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, da war es ganz kalt und hat Schnee gehabt auf der Straße. Wir ziehen uns jetzt die Schuhe und die Socken aus und wir rennen die Straße im Schnee einmal rauf und runter. Und dann gehen wir wieder rein und dann trinken wir einen Tee irgendwie. Und da war der voll dabei, weil der wollte einfach was Verrücktes mal machen. Ja? Und ich glaube, wir brauchen das ab und zu mal. Ich habe jetzt hier noch, die Predigt ist noch nicht drauf. Das wäre super, wenn ihr mir die noch reinspielt. Also ich sehe noch nichts. Oder muss ich noch was anderes machen? Also ich sehe hier auf jeden Fall noch nichts. Ah, man muss erst mal Control drücken. Und dann kommt's. Ja, das ist super. Das muss man wissen. Genau. Schön. Genau. Also wir waren beim mal Verrücktes machen. Und ich habe mit meiner Frau, haben wir gesagt, wir wollen auch mal ein bisschen was Verrücktes machen. Wir haben über Freunde erfahren, dass es so Leute gibt, die auf Instagram unterwegs sind und die haben eingeladen zu einem großen Abendmahl. Vor allem auf Social Media Kanälen, das war in Dortmund am Freitagabend. Und meine Frau und ich haben gesagt, da fahren wir einfach hin. Und da wurden 1000 Leute erwartet. Und also großes Abendmahl bedeutet, dass es ein Raum war, der vorbereitet war, der sah so aus. Und es kamen über 1000 Leute aus ganz Deutschland dorthin. Und wir sind auch hingefahren, weil wir einfach gedacht haben, irgendwie hat Gott uns dahin gezogen. Ja? Und haben uns sogar als Mitarbeiter gemeldet, als Mitarbeiter für Ordnungsdienst, für Begrüßung, für Abendmahl austeilen. Bei so 1200 Leute, die es dann tatsächlich waren, war das auch notwendig, dass man da Mitarbeiter hatte, und dann haben wir auch noch für Leute gebetet. Und wisst ihr, ich habe da so viel Hoffnung erlebt. Schaut mal, so hat der Raum dann ausgesehen, wo vielleicht so eine Stunde, zwei später, der war überfüllt. Die haben alle was zum Essen mitgebracht. Ja, das war ein Potluck von über 1000 Leuten. Es waren gar nicht so viele aus Süddeutschland, es waren ganz viele aus natürlich dem Ruhrpott und so weiter und so fort. Und ich war im Welcome-Team dann drin und ich habe eine Stunde lang Leute, die reingekommen sind, begrüßt mit, hey, super, dass du da bist. Ja, wir haben uns da so einen kleinen Tunnel aufgebaut, wir haben die Leute angefahren und gesagt, herzlich willkommen. Nach einer Stunde hatte ich so langsam Probleme mit meiner Stimme, wenn wir die so angefeuert haben. Und wisst ihr, allein zu sehen, viele mussten im Regen stehen, da hat es geregnet, war nasskalt, und da kamen die rein. Und allein dieses, hey, super, dass du da bist, so diese Mundwinkel, die nach oben gegangen sind, ja, die Freude, die die Menschen auf einmal hatten, weil sie willkommen waren, das war totaler Hammer. Und da waren auch kleine Kinder dabei und Babys dabei und alles Mögliche. Also ich habe selten sowas erlebt. Wir haben dann beim Abendmahl austeilen geholfen. Das werden wir nachher, wir sind jetzt ein bisschen weniger, aber und dann haben sie irgendwie noch Lobpreis gemacht. Gell? Das Abendmahl wurde von einem evangelischen Pfarrer eine schöne Liturgie gemacht, dass auch ganz viele verschiedene Frömmigkeitsstile da ihr Zuhause finden. Ich fand das total stark. Und wir haben dann auch noch für Menschen gebetet, die Gebet wollten. Und ich habe, glaube ich, noch mal fast eine Stunde lang gebetet. Leute sind in Scharen gekommen. Warum? Weil sie Hoffnung gesucht haben. Ja? Weil sie Hoffnung gebraucht haben in Beziehungen, in hoffnungslosen Situationen. Und ich habe da ganz viel Hoffnung mitgebracht und ich hoffe, dass das ein bisschen rüberkommt heute Morgen. Wir brauchen so viel Hoffnung, die Welt braucht so viel Hoffnung und in Jesus ist so viel Hoffnung. Ich habe so viel Schönes erlebt und ich möchte beten dafür, dass heute Morgen uns Gott begegnet, dass er dir persönlich begegnet und dich auch ermutigt, ein Hoffnungsträger zu sein. Und ich muss noch mal kurz meine Stimme schmieren. Ich möchte euch einen Bibelvers lesen, Römer 15, Vers 13. Da heißt es, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ein wunderbarer Vers aus dem Römerbrief. Das wurde heute Morgen, glaube ich, von der Beate schon angesprochen. Hoffnung, die christliche Hoffnung, ist eine Person, die hat einen Namen. Der Gott der Hoffnung. Gott heißt Hoffnung, Gott ist Hoffnung, Jesus ist Hoffnung. Das ist eine Person. Wenn wir sagen, wir hoffen auf irgendwas, dann meinen wir in der Regel, wir hoffen, dass es irgendwie gut wird. Ja? Wir hoffen, dass das Wetter schön wird. Wir hoffen, dass der VfB gewinnt. Das hat jetzt ja gestern mal geklappt. Wir waren übrigens, weil wir in Dortmund waren, waren wir noch im Signal Iduna Park beim BVB. Wir waren nicht im Spiel drin in Dortmund, aber wir standen vor dem Stadion. Es ist der Wahnsinn, was da abgeht. Ja? Wie viele Leute da hoffen, dass der BVB gewinnt. Und das hat ja auch geklappt gestern. Aber das kann auch schlecht ausgehen. Ja? Wenn wir sagen, wir hoffen mal das, dann kann das auch schlecht ausgehen. Diese Hoffnung, diese christliche Hoffnung, Elpis, das griechische Wort, ist immer verbunden mit einer Person. Die Hoffnung kann nicht zustanden werden. Sie ist ohne jede Unsicherheit, sie ist nicht zweifelhaft, sie ist nicht ungewiss, sie hat immer einen festen Grund. Das ist die christliche Hoffnung. Und das ist doch stark, oder? In dieser Hoffnung können wir uns nie täuschen. Die ist immer verlässlich. Und wenn wir diesen Vers lesen, dann sehen wir auch, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung. Also wir werden gefüllt, um immer reicher zu werden. Also das ist ein Prozess, dass wir immer reicher werden an Hoffnung. Und jetzt hat Paulus, und das ist ein Vers aus dem Epheserbrief, um zwei Dinge gebetet für die Gemeinde in Ephesus. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Also Paulus betet um zwei Dinge. Er betet, dass wir geöffnete Augen des Herzens haben, Gott zu erkennen und die Hoffnung zu erkennen, die er uns gegeben hat. Da brauchen wir eine Offenbarung dafür. Das wissen wir vielleicht in der Theorie, weil es in der Bibel drin steht, aber Gott möchte, dass wir das auch geoffenbart bekommen, dass das in unserem Herzen auch drin ist. Es gibt diese schöne Geschichte, wo Jesus seine Jünger mal fragt, also wenn er jetzt Schwabe gewesen wäre, hätte er gesagt, was denken denn Leute so, wer ich bin? Ja, und dann haben die Jünger gesagt, also manche sagen, du bist Johannes der Täufer, manche sagen, du bist Elia. Und dann sagt Jesus, ja, was glaubt denn ich, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, der immer vorne dran war, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und dann sagt ja Jesus diese bekannten Worte, das haben dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern hast eine Offenbarung bekommen, wer ich bin. Und jetzt sage ich dir auch, wer du bist. Du bist Fels, du heißt Kephas. Und auf diesem Felsen baue ich meine Gemeinde. Das heißt, in dieser Begebenheit hat genau das stattgefunden. Petrus hat Jesus erkannt, wer er ist und er hat auch eine Offenbarung bekommen von der Hoffnung, die Jesus für sein Leben hat. Nämlich, dass er jemand ist, auf den Gott die Gemeinde baut. Wer von euch hat schon mal einen Ersten-Hilfe-Kurs besucht? Wir müssen das eigentlich alle, gell? Und man muss es auch wiederholen, gell? In vielen, also in vielen Firmen ist es ja auch Pflicht, dass man das macht. Und da kommt es ja dann immer zum Mund, zur Nasebeatmung. Das ist immer so ein bisschen der Höhepunkt, da mit dieser Puppe, ja. Und dann ist ja gut, dass wir dann immer was Frisches draufziehen können, ja, dass es auch von der Hygiene her funktioniert. Aber es ist schon was ganz schön Intimes, was wir da machen. Ne? Also Mund zu Nase Beatmung. Ich bin wirklich froh, dass ich es in meinem Leben noch nicht wirklich machen musste oder dass mich auch noch niemand wiederbeleben musste. Aber ich habe gedacht, wow, wie war das, als Gott dem Adam geschaffen hat? Gell? Der hat ja irgendwie aus Ton oder aus Erde den Adam geformt. Und dann hat er sozusagen den Ruach, den Geist, in ihn hineingeblasen, in diesen Klumpen Erde. Das stelle ich mir ein bisschen wie so Mund-zu-Nase-Beatmung vor. Also Gott bläst jetzt diesen Adam-Leben hinein. Ja? Und das ist ja interessant, dass wir, und vielleicht hat er auch noch so ein paar Druckbewegungen gemacht auf die Rippen vom Adam, dass der dann auf einmal die Augen aufgemacht hat und gelebt hat. Und dann hat er Eva gesehen. Nee, die war noch nicht da, die hat er nicht gesehen, sondern er hat wahrscheinlich das Angesicht Gottes gesehen. Ja? Und Gott hat vielleicht zu ihm gesagt, wow, genauso wie ich mir das ausgedacht habe, so bist du geworden, du bist mein Ebenbild, ich freue mich über dich, du bist mein geliebter Sohn. So war das bei der Schöpfung. Also Gott hat in den Adam Leben eingehaucht. Und das ist auch ganz wichtig für uns zu wissen als Menschen, dass wir sozusagen 100% Erde sind, ja, aus Erde gemacht, aber wir haben das Leben des Himmels eingehaucht bekommen. Ja, bei der Schöpfung. Jetzt ist was passiert. Also wir sind übrigens die einzigen Lebewesen, die diesen Geist haben, diese Connection mit Gott haben. Ja? Also diese Möglichkeit, Gott zu erkennen. Das unterscheidet uns von anderen Lebewesen. Und jetzt ist was passiert. Durch die Sünde kam eine Trennung da rein. Und zwischen Gott und Mensch, und das wissen wir durch den Sündenfall, Menschen mussten das Paradies verlassen. Und geistlich gesehen ist unser Zustand ohne Christus tot gewesen. Das sagt Paulus, und das kommt jetzt wieder mit dem Thema Hoffnung in Verbindung. Früher hattet ihr, also früher im Sinne von, als ihr Christus noch nicht hattet, hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung. Ein Leben ohne Gott. Gott ist der Gott der Hoffnung. Ohne Christus haben wir keine Hoffnung. Ja? Also dieser Anschluss, diese Hoffnung fehlt. Und jetzt sagt Petrus Folgendes, und das immer in diesem Zusammenhang mit diesem Mund-zu-Nase-Beatmung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Das heißt, ich sehe das bildlich so, ohne Christus waren wir ohne Hoffnung. Moment, das ist schon mal, ja doch, genau. Und jetzt haben wir sozusagen diese Mund-zu-Nase-Beatmung. In dem Moment, wo wir Christus in unser Leben eingeladen haben, ist dieser Ruach Gottes, dieser Geist Gottes wieder in unser Leben hineingekommen. Glaubt ihr das? Also diejenigen von euch, und wenn du das noch nicht hast, wenn Jesus Christus noch nicht die Hoffnung deines Lebens ist, dann möchte ich dich auch einladen, dass du heute Morgen Jesus einladen kannst, dass er in dein Herz kommt und dass diese Hoffnung des Himmels in dein Herz einziehen kann. Wir sind sozusagen wiedergeboren zu dieser lebendigen Hoffnung. Und wir haben uns in unserer Gemeinde, wo ich herkomme, Doxadeo, ist es unser Jahresthema, das ganze Jahr sprechen wir über das Stichwort Hoffnung, über das Wort Hoffnung. Deswegen ist es auch für mich heute Morgen ein Flow gewesen, diese Predigt vorzubereiten, weil wir Hoffnungsgeschichten uns anhören. Wo erleben wir Hoffnungsgeschichten? Ich möchte euch eine erzählen von einem Mann, der unsere Gemeinde durch den Livestream kennengelernt hat. Also wir haben Livestream und wir machen das bei uns in der Gemeinde so, dass wir in der Regel eine Person interviewen im Gottesdienst. Ja? Also zwischen Lobpreis und Predigt meistens nehmen wir irgendeine Person, die wir vorstellen wollen, als Hoffnungsträger in dieser Welt und sagen, was machst du denn morgen am Montag um 11 Uhr? Ne? Das wird ja alles natürlich dann vorbesprochen. Und dann wollen wir wissen, okay, das sagt jetzt vielleicht eine Krankenschwester, du, ich arbeite im Krankenhaus oder in der häuslichen Krankenpflege oder jemand irgendwo in der Firma. Und dann fragen wir, du, wie kannst du denn da Hoffnung reinbringen in dem Umfeld? Ja? Und dann bereiten wir das vor, dann gibt jemand ein Zeugnis, wie er Hoffnungsträger sein kann. Dann fragen wir, wie können wir denn beten für dich, dass du noch als Hoffnungsträger wachsen kannst? Und dann machen wir das. Ja? Und jetzt hat ein Mann, der per Zufall sich in einem Livestream von uns verirrt hat. Man kann sich im Internet auch verirren und irgendwo auf dieser Webseite landen. Der hat eingeschaltet und dann kam ein Interview mit einer Physiotherapeutin, ja, und die hat dann erzählt von ihrer Physiotherapiepraxis. Und dann hat er das gesehen und gesagt, wow, diese Physiotherapie ist ja nur um die Ecke rum, wo ich wohne. Ja? Dann ging er zu der Frau in die Physiotherapiepraxis und die hat natürlich das gut gemacht, hat gesagt, komm doch mal zu uns in den Gottesdienst. Ne? Hat ihn eingeladen und das ist nicht so, dass der Mann noch nie was von Jesus gehört hat, aber er war 25 Jahre nicht mehr in einem Gottesdienst. Und ich habe das mitbekommen, als er im Gottesdienst war, in seinem ersten Gottesdienst nach 25 Jahren und durch den Lobpreis und durch die Predigt. Dieser Mann hat von vorne bis hinten nur geheult, den ganzen Gottesdienst durch. Weil er so berührt war, weil Gott so viel, diese Hoffnung, das ist so, wir Menschen haben alle so eine Sehnsucht nach Hoffnung. Und wir können das manchmal gar nicht in Worte fassen, aber da zu sein, einen Gottesdienst zu erleben, nach so vielen Jahren, diese Nähe, dieses Wirken Gottes zu erleben, das war, wie er gemerkt hat, jetzt komme ich irgendwie nach Hause, jetzt erlebe ich etwas. Das ist das, was ich vermisst habe. Und dieser Mann ist ein guter Freund geworden. Dieser Mann ist, er arbeitet in der Gemeinde mit, der packt mit an. Ich sage euch, das ist richtig ein Wunder. Das ist was ganz Tolles. Das ist eine Hoffnungsgeschichte, die ich habe. Und ich habe auch ganz viel Hoffnung in meinem Leben gebraucht in den letzten 7 Jahren. Einige von euch wissen, dass ich auch eine gesundheitliche Krise hatte, auch in mehreren Phasen. Und ich war in einer Klinik, und da war eine andere Person, auch eine Pastorin aus einer anderen Gemeinde, mit der ich sozusagen in der gleichen Abteilung war. Und wir haben sonntags mal eine Wanderung gemacht und haben uns versucht, gegenseitig Hoffnung zuzusprechen. Und das Hoffnungslevel war relativ nieder. Und dann haben wir so eine Wanderung gemacht und haben so gesagt, meinst du, das wird noch mal was mit uns? Ja? Gibt es da noch Hoffnung für uns? Und ich sage euch, ich dachte, ich werde nie wieder in den geistlichen Dienst zurückkommen. Ich war wirklich ohne Hoffnung. Und wir laufen um eine Ecke rum und dann kam ein wunderschöner Regenbogen am Himmel. Nach dieser Frage, ob es noch Hoffnung für uns gibt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wie Gott einfach nur sagt, ja, die gibt's. Ich zeig dir's. Schau mal das genau an, ja, dieses Zeichen, was da am Himmel ist. Und es war einfach nur, wow, das ist Gott, das ist diese lebendige Hoffnung. Ihn gibt es wirklich. Jetzt habe ich wieder was, wo ich dran festhalten kann. Ja? Wo es einfach eine Hoffnung gibt. Und meine Frau hat damals, als ich sehr hoffnungslos war, immer wieder gesagt, hey, hör zu, das wird wieder gut. Es wird wieder gut. Es wird wieder gut. Und das ist das, wenn wir Hoffnungsträger sind, dass wir einfach Hoffnung aussprechen. Ich habe das gebraucht, dass jemand zu mir sagt, es wird wieder gut. Ja, das brauchen wir alle. Also, Hoffnungsträger sein bedeutet, das ist die Reise, die ich gerade versucht habe, uns mitzunehmen. Ohne Christus waren wir ohne Hoffnung. Mit Christus haben wir jetzt eine sichere Hoffnung. Wir sind wiederbelebt, haben den Ruach wieder eingehaucht bekommen. Dann Römer 15, 13, die erste Bibelstelle. Wir sollen in unserem Leben mit Christus in dieser Hoffnung immer reicher werden. Wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was glaubt ihr, warum Jesus das gesagt hat? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, macht uns zu Hoffnungsträgern. weil wir so voller Hoffnung sein dürfen, auch wenn wir es heute Morgen vielleicht nicht sind. Ich möchte heute Morgen nicht oberflächlich über Hoffnung sprechen, wenn du die gerade nicht hast. Ich möchte nur sagen, es gibt diese Hoffnung. Ja, und diese Hoffnung will dich berühren und will dich auch selber zu einem Hoffnungsträger machen. Und ich möchte noch mal eine Hoffnungsgeschichte erzählen, die ich sehr liebe. Wir haben vor über 30 Jahren, habe ich meine Frau kennengelernt bei einem Einsatz in Albanien. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt nächstes Jahr mal wieder nach Albanien in Urlaub. So 30 Jahre später sehen, was in dieser Zeit mit diesem Land passiert ist. Es war ein Einsatz mit Jugend mit einer Mission vor 30 Jahren. Das war kurz nachdem Albanien sozusagen sich geöffnet hat nach außen. Da gab es lange einen Diktator. Bis 1989 war das eine Diktatur. Konnte schon nicht in dieses Land rein und wir waren eine der ersten Gruppen, die in dieses Land eingereist ist. Und ich habe noch nie so viele Menschen ohne Hoffnung gesehen. 80-90% Arbeitslosigkeit, Menschen, die nur an der Straße gestanden sind, die haben noch nie einen Ausländer gesehen. Wir waren in albanischen Familien untergebracht, wir haben Albanisch gelernt, also die Sprache gelernt. Und ich war in einer Familie, und ich sage heute meine albanische Mama, Anna Gina hieß die. Da habe ich 5 Wochen gelebt und sie haben einfach gesehen, wie wir leben. Und wir haben versucht, Hoffnung zu bringen. Wir haben versucht, in dieses Gesundheitswesen, wir haben praktisch Bestandaufnahmen gemacht in Arztpraxen, in Krankenhäusern, was die brauchen, Erziehungswesen. Und nach 5 Wochen mussten wir dann, weil ein großes Chaos in der Stadt ausbrach, mussten wir richtig fliehen aus dem Land raus. Und es war richtig schade. Und ich habe noch einige Jahre Briefkontakt gehabt mit Anna Gina und ihrer Familie, weil ich so eine halbe Seite konnte ich auf Albanisch einen Brief schreiben. Also damals habe ich das noch hingekriegt. Und irgendwann ist der Kontakt abgebrochen. 10 Jahre später kommt zu mir nach Hause ein Brief aus Albanien, geschrieben von einer Missionarin. Ich dachte, wer ist das? Und die hat irgendwie meine Adresse rausgekriegt und sie schreibt aus dieser Stadt, wo wir waren, und sie schreibt, ich möchte dir was mitteilen. Anna Gina, die Frau, wo du gewohnt hast, hat ihr Leben Jesus gegeben, hat sich taufen lassen und sie ist so eine Hoffnung in unserer Gemeinde geworden. Und ich wollte dir das schreiben, dass du weißt, dass die Saat, die ihr gesät habt, dass die aufgegangen ist. Es ist nicht herrlich. Es ist nicht herrlich. Nach so vielen Jahren, und das sind so Dinge, wo Hoffnung geht, braucht manchmal ganz schön lang, um aufzugehen. Aber ich habe immer schon gedacht, die Anna, die hat so ein gutes Herz. Die hat vielleicht diesen Christus irgendwie auch gesehen, weil das war ein total atheistisches Land. Die haben ja null Religion. Also Religion war Politik, war der Staat. Und deswegen hatten die so einen großen Hunger. Einige Jahre später kam wieder ein Brief aus Albanien. Und da war dann sehr traurig, dass Anna Gina gestorben ist an einem Schlaganfall. Aber ich weiß einfach, wo sie ist. Ja? Und wir haben immer wieder auch ihre Familie gesegnet. Und nächstes Jahr wollen wir wieder hingehen und vielleicht treffen wir wieder irgendjemand von der Familie nach dieser langen Zeit. Und dort ist eine Gemeinde entstanden, auch in dieser Stadt. Und ich sage auch, gell, Gemeinde und auch Prisma möchte über euch aussprechen, Gemeinde ist ein Ort der Hoffnung. Ein Ort, wo Menschen den Gott der Hoffnung persönlich kennenlernen dürfen und sollen, wo sie Teil einer Familie werden dürfen, die Hoffnung hoffentlich ausstrahlt und wo sie, und das ist auch ein Auftrag für die Gemeinde, dass wir Menschen ausrüsten, in der Welt Hoffnungsträger zu sein. Wenn wir nämlich nur wohin gehen, wo Hoffnung ist und uns nur voll, also wir brauchen diese Druckbetankung, sagt man so schön, ja? Wir brauchen diese hoffnungsvolle Druckbetankung, wir brauchen diesen Einfluss, wir brauchen diesen Zulauf, aber wir brauchen auch diesen Ausfluss, ja? Wir brauchen beides. Wir können nur Hoffnungsträger sein, wenn wir regelmäßig diese frische Hoffnung in uns haben und anzapfen und druckbetankt sind damit. Aber wenn wir die nicht weitergeben, wenn wir nicht in dem Bewusstsein als Hoffnungsträger leben, dann wird es auch abebben mit der Zeit. Ja? Also wir brauchen beides, wir brauchen diesen Zufluss und diesen Abfluss. Und drei praktische Gedanken, wie wir als Hoffnungsträger leben können, möchte ich euch noch mitgeben. Das erste ist, in jeder Situation in unserem Alltag dürfen wir uns bewusst machen, dass Christus die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist Kolosser 1, 27, in uns lebt, diese lebendige Hoffnung. Und ich habe das noch mit dieser einen Bibelstelle, mit dieser wunderschönen, hoffnungsvollen Bibelstelle aus Hebräer 6, 18 bis 19. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht, sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. In jeder Situation, in eurem beruflichen Alltag, vielleicht in eurer Familie, in Situationen, wo wir sagen, wie mache ich das jetzt? Jetzt brauche ich Weisheit. Herr, was soll ich jetzt gerade tun? Einfach in diesem Moment zu sagen, oh, ich habe einen Anker und der geht ins Allerheiligste rein. Ja, ich bin mit dieser Hoffnung immer verbunden. Ich brauche jetzt nicht ein guter Christ sein, dass ich mir diese Hoffnung verdiene, die ist immer abrufbar. Ich muss mich nur connecten damit. Ja? Wir haben das neulich auch in unserem Gebetsteam, wir können nicht einfach für Leute beten aus unserer Kraft raus. Immer connecten mit der Hoffnung. Jesus, was möchtest du jetzt tun? Was soll durch mich durchfließen? Immer den Anker werfen und dann auf einmal kommt vielleicht irgendein Gedanke und irgendwas Frisches und dann können wir das weitergeben. Also wir können uns immer mit der Hoffnung verbinden. Das ist eine Übung, die wir in unserem Alltag lernen dürfen. Christus, die lebendige Hoffnung, lebt in mir und in bestimmten Situationen erinnere ich mich dran und dann connecte ich mich damit. Der zweite Punkt ist, dass wir hoffnungsvoll sprechen. Wie sprechen wir denn so in unserem Alltag? Sprechen wir hoffnungslose Dinge aus oder kommt Tod über unsere Lippen und Hoffnungslosigkeit über unsere eigenen Lippen? Kennt die Geschichte der 12 Kundschafter? Josua und Kaleb haben genauso wie die 10 anderen Kundschafter das Gleiche gesehen. Ja? Die haben ein Land gesehen, in dem Milch und Honig fließt, in dem aber auch große Menschen wohnen, in befestigten Städten. Und diese 10 Kundschafter haben dann angstvoll von diesen Riesen gesprochen und haben sozusagen Angst unter das Volk Israel gebracht. Und Josua und Kaleb haben gesagt, Moment, ja, das stimmt, die sind groß, ja, da sind Riesen drin, aber da ist eine Hoffnung in uns. Ja. Wir haben den Gott der Hoffnung, der uns gesagt hat, ihr werdet ganz gewiss dieses Land einnehmen. Und wenn Gott es gesagt hat, dann können wir uns mit dieser Hoffnung verbinden, aber leider hatten Josua und Kaleb keine Chance gegen die 10. Und deswegen haben die 10 sich durchgesetzt. Und da sehen wir, wie viel auch unsere Worte ausmachen können. Und ich spreche jetzt nicht von so einem oberflächlichen Optimismus, sondern es geht jetzt darum, dass prägt diese Hoffnung, die in uns ist, prägt die unser Reden. Oder ertappen wir uns dabei, ja, das wird jetzt eh nichts und das ist immer schlecht und das ist, ja, also was reden wir so? Was reden wir so den lieben langen Tag? Und da nehme ich mich genauso mit rein, können wir Worte des Lebens sprechen? Und das heißt nicht, dass wir verleugnen müssen, dass es gerade richtig schwierig ist und dass es sich hoffnungslos anfühlt und dass es uns nicht gut geht. Ich meine jetzt nicht da irgend so ein Optimismus, ich meine nur, dass wir darauf achten sollen, wie wir reden und was über unsere Zunge kommt. Ich habe an diesem Freitag, wo dann so viele Leute bei diesem großen Abendmahl dann zum Gebet gekommen sind, kam eine Frau zu mir, die gesagt hat, ich leide unter Depressionen. Könntest du für mich beten? Und ich habe gemerkt, wie groß diese Hoffnungssehnsucht war, davon frei zu sein. Und ich habe einfach kurz überlegt, was bete ich jetzt? Kann ich jetzt einfach nur sagen, im Namen Jesu, die Depression geht jetzt von dir weg? Und ich habe gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich habe sie erstmal gefragt, bist du in ärztlicher Behandlung? Nimmst du Medikamente? Und letztendlich ist das Gebet dann so ausgefallen, dass ich ihr gesagt habe, schau mal, die Art und Weise, wie Jesus dich heilen möchte, die ist so. Und ich ermutige dich jetzt, dein Herz zu öffnen, dass Jesus dich so heilen kann, wie er das möchte. Und dass er in dein Leben kommt mit seiner Hoffnung. Manchmal wünschen wir uns, dass so ganz schnell Heilung kommt, ja? Und dass es ganz schnell vorbei ist mit dem Schmerz. Aber manchmal geht Gott mit uns auch, und das kann ich aus dem eigenen Leben sagen, auch einen tiefen Weg. Aber diese Hoffnung, die hinten dabei rauskommt, ist umso tiefer und umso größer und schöner. Und ich habe einfach versucht, dieser Frau Hoffnung zuzusprechen. Und das Dritte ist dann, Zeichen der Hoffnung zu setzen. Luther hat mal gesagt, wenn morgen die Welt untergeht, würde er heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ein Baum pflanzen ist ein schönes Bild, gell? Dass wenn man etwas investiert, etwas Glaubensvolles investiert, einen Lebensraum zu schaffen, einfach etwas zu tun, auch wenn man vielleicht denkt, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas bringt oder nicht, aber das sind die Samen, die wir aussehen oder die Pflanzen, die wir pflanzen im Glauben, dass dort etwas geschieht. Und ich habe der Gruppe, die bei Go Deeper da war, diese schöne Geschichte erzählt mit diesem Mann, den ich in der Stadt getroffen habe und der mir seine Geschichte erzählt hat von nach dem Krieg und dass der Pfarrer in der Metzgerei ihm die letzten Würste weggeschnappt hat, die eigentlich er bekommen sollte. Und dann hat er einen Hass auf Pfarrer seitdem und da habe ich gesagt, oh, das trifft sich gut, ich bin auch so einer von diesen Pfarrern. Ja, ich habe da Probleme mit dem Bodenpersonal, dann hat er mir das erzählt und dann habe ich erfahren, wo der wohnt und bin dann 2 Wochen später, ich mache es jetzt ein bisschen kürzer, bin da 2 Wochen später, ich habe in der Landmetzgerei die besten eingeschweißten Würste gekauft, die es gibt und bin da einfach hin, habe geklingelt und da hat seine Frau aufgemacht und ich gesagt, ich bin der vor 2 Wochen ihren Mann auf der Straße getroffen hat und da die Geschichte erzählt hat, kommen Sie rein und dann saß der im Wohnzimmer und habe ich gesagt, schauen Sie mal, was ich für Sie dabei habe. Ich habe für Sie einfach die besten Würste der Stadt eingekauft, dass Sie einfach wissen, was für einen großzügigen Gott haben, der voller Hoffnung ist. Und dann saß er mit seiner Frau auf dem Sofa, hat gesagt, jetzt sind wir über 80, aber sowas haben wir uns auch noch nicht erlebt. Ja. Und da konnte ich ihn einfach eine Stunde lang die gute Nachricht von Jesus erzählen. Ja. Also ein Zeichen der Hoffnung kann sein, dass wir Hoffnung hineinbringen, ja. Und das ganz praktisch, also wir beschränken uns oft auf unser Reden, aber Hoffnung weitergeben heißt eigentlich, es praktisch zu tun und wenn es nicht anders geht, dann mit Worten. Ne? Also praktisch handeln, Zeichen der Hoffnung zu setzen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Im entgegengesetzten Geist handeln. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, und ich freue mich heute Morgen wirklich total auf das Abendmahl, weil ich jetzt bei so einem großen Abendmahl war, mit so vielen Menschen, die das Abendmahl eingenommen haben und ich da neu auch nochmal etwas Neues auch verstanden habe in dieser großen Dimension. Wenn wir das Abendmahl feiern, bringen wir uns in Übereinstimmung mit dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist das Abendmahl, in dem wir sagen, Jesus, danke für das, was du am Kreuz für mich getan hast. Danke für die lebendige Hoffnung, die du mir gegeben hast. Und wenn du jetzt das Brot nachher isst und den Wein oder den Traubensaft trinkst, dann sagst du, ich nehme das für mich in Anspruch. Ich erinnere mich dankend daran und ich verkündige den Tod des Herrn, bis er kommt, heißt, ich verkündige diese lebendige Hoffnung, die in mir ist. Ich bin ein Hoffnungsträger. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann nehmen wir das als Bestätigung, dass dieses Brot, dieser Wein, dieses vergossene Blut in uns lebt und dass sie uns befähigt, Hoffnung zu verkünden und Hoffnungsträger zu sein. Lasst uns heute Morgen also ganz bewusst dieses Abendmahl feiern und in Übereinstimmung bringen. Und ich möchte es so machen, wenn ich jetzt gleich auch für das Abendmahl bete und es einleite und ihr dann gleich herzlich eingeladen seid, nach vorne zu kommen. Dass wir erst einen Moment, wenn ihr das Abendmahl dann empfangen habt für euch, in diese Beziehung mit Jesus geht und für euch einfach ganz bewusst sagt, danke Jesus, danke, dass du mir Leben eingehaucht hast. Danke für die Kraft, die da am Kreuz freigesetzt worden ist für mich. Danke für das, was du als Opfer gebracht hast für mich, dass ich Leben habe, dass ich diese lebendige Hoffnung in mir habe. Das wäre die Phase 1. Die Phase 2 ist, wenn wir als Hoffnungsträger uns auch bereit machen, dann darfst du, und das mache ich jetzt einfach, das soll ganz ohne Druck sein, darfst du Jesus fragen, Jesus, ist heute Morgen irgendjemand hier im Raum, dem ich Hoffnung zusprechen kann? Und dann hör mal hin, verbinde dich mit Jesus. Vielleicht gibt er dir irgendeinen Namen oder du siehst jemand und sagst, Mensch, ich glaube, das mache ich jetzt. Jetzt gehe ich auf die Person zu. Und Jesus könnte mir vielleicht auch noch sagen, was ich da sagen soll. Und vielleicht kriegst du auch noch einen Eindruck. Ja? Und das soll jetzt einfach eine kleine Challenge sein, dass wir nicht nur das Abendmahl nehmen, die Hoffnung zu uns nehmen, sondern die Hoffnung auch austeilen. Dass wir Druckbetankung bekommen von der Hoffnung und dass wir Hoffnungsträger sind und die Hoffnung weitergeben.